Und jetzt versuchen wir uns mal 150 Jahre in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Dampfmaschinen überall, Industrialisierung, Ideen von Demokratie und allgemeinen Menschenrechten, die setzen sich so langsam durch. Und in diese Zeit hinein platzt genau heute vor 150 Jahren die Ankündigung von Papst Pius IX., ein Konzil, also eine große Kirchenversammlung einzuberufen. Das hatte es 300 Jahre lang nicht mehr gegeben. Warum aber dann auf einmal? Und warum war auf dem Konzil die Rolle des Papstes so umstritten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Münsteraner Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf. Schaut man auf die Zeit und das, was Papst und Bischöfe damals so gesagt haben, hat man den starken Eindruck, alle Neuentwicklungen oder Menschenrechte, Demokratie, moderner Staat, das wurde vielfach sehr kritisch gesehen. Warum?
Das hängt mit der Französischen Revolution und mit der folgenden Säkularisation und Säkularisierung zusammen. Die katholische Kirche, die bis dahin ganz selbstverständlich eine dominierende Kraft war, in Frankreich Staatsreligion, in Deutschland in der Reichskirche maßgeblich, die ist in eine ganz tiefe Krise geraten. Und man gibt jetzt Schuld an dieser Krise, gibt man der verdammten Moderne. Moderne steht für Menschenrechte, steht für Freiheit, steht für Aufklärung, steht für Abwendung von Autoritäten. Und die Krise, in die die Krise geraten ist, verlangt jetzt danach, jedenfalls in der Sicht vieler, dass man sich von dieser Moderne abgrenzt. Das hat der Papst ein paar Jahre vorher im berühmten Syllabus Errorum getan, einem Rundumschlag gegen die Moderne. Und dass man jetzt eine neue Identität durch neue Autorität findet. Und die neue Autorität ist natürlich in der Kirche der Papst. Und das ist das Thema, das sozusagen in der Luft liegt. Es ist allerdings nicht so, dass Bischöfe und Papst alle ganz einig gewesen wären, sondern es gibt ganz viele Bischöfe, vor allem in Deutschland, die eine ganz gegenteilige Meinung haben. Die sagen, ja, wir sind in diesem Land, dieses Land ist mehrheitlich evangelisch geprägt, wir müssen uns mit den evangelisch dominierten Staaten arrangieren. Und müssen aber aus den Freiheitsrechten, die es gibt seit 1848, eben auch was machen, was in Deutschland ja dann zum Beispiel zur Gründung der katholischen Vereine führt, was man in Rom überhaupt nicht gern gesehen hat.
Jetzt profitiert die Kirche, zumindest in Deutschland, von dem guten Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Warum gab es damals zwischen dem Vatikan und den entstehenden Nationalstaaten so Spannungen?
Naja, die Hauptspannung liegt natürlich erstmal in Italien selber. Also es gibt den Kirchenstaat, das ist die päpstliche Herrschaft, die sich über ein Drittel Italiens erstreckt. Und jetzt wird im 19. Jahrhundert, wo diese nationale Bewegung ja groß wird, eben auch in Italien die Frage gestellt, gibt es nicht auch wieder ein großes, einiges Italien? Das größte Problem eines einigen Italiens, eines einigen italienischen Nationalstaats, ist selbstverständlich der Kirchenstaat, der im Grunde mittendrin liegt wie ein Sperrriegel und eine italienische Einigung unmöglich macht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass eigentlich Katholiken in modernen Verfassungs- und Nationalstaaten gar nicht leben dürfen, weil wenn die Akzeptierung von Grund- und Menschenrechten als pesthafter Irrtum verurteilt ist, wie es Papst Gregor der 16. macht und Pius der 9. nachher nochmal wiederholt, wie wollen Sie denn dann in einem Staat leben, zugleich gut katholisch sein und ein guter Staatsbürger, wenn Sie sich gerade auf diese Verfassungsrechte nicht einlassen dürfen? Das ist im Grunde die Spannung. Die hat sich beispielhaft bei der Gründung Belgiens nach 1830 gezeigt, wo ja Katholiken und Liberale miteinander gegen die evangelischen Holländer einen Staat gründen. Und der Papst sagt hinterher, ja, ja, schon recht, was ihr da macht, aber dieser Staat beruht auf einer Basis, die wir nicht akzeptieren können. Nämlich Grund- und Menschenrechte sind nicht mit der katholischen Lehre vereinbar.
Und es gab damals starke Kräfte in der Kirche, für die der Papst ganz wichtig war und über allem stand. Diese Fraktion hat sogar das Dogma durchgesetzt, dass der Papst bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren unfehlbar lehrt. Warum betonen die so sehr die Rolle des Papstes damals?
Weil sie die Angst haben, dass dieser, wie sie ihn nennen, Demokratismus, dieses Auseinanderfallen in einzelne Meinungen, dass das im Grunde die eine Wahrheit der katholischen Kirche gefährdet. Und jetzt versucht man sozusagen in der Brandung der Moderne, in den Irrungen und Wirrungen der Moderne, eine unangreifbare Autorität zu installieren. Und sie ist eben nicht mehr das Konzil und die Übereinstimmung der Bischöfe, sondern die absolute Monarchie des Papstes, der als einziger, jetzt muss man sich den Titel nochmal klar machen, er ist der Stellvertreter Jesu Christi. Mhm. Das heißt, er reicht in die Ewigkeit hinein und kann dafür garantieren, dass die Aussagen, die die Kirche macht, die Lehre der Kirche darstellen, dass die dann wirklich auch stimmen. Also um die Unsicherheit rauszunehmen. Mhm. Was natürlich auf heftigsten Widerspruch vor allem von 4/5 der deutschen Bischöfe stößt, die in Rom sind und dieses Dogma mit Nachdruck ablehnen. Also das darf man nicht vergessen, dass 4/5 der deutschen Bischöfe gesagt haben, das kann man unmöglich definieren, denn der Papst ist unfehlbar, ja, aber erst nachdem er sich sozusagen den Konsens der Bischöfe eingeholt hat. Und diese Formulierung wird ja dann später verworfen, der Papst allein, durch sich selber, nicht aber durch die Zustimmung der Kirche. Was dann knapp an einer großen Kirchenspaltung vorbeigeführt hat. In Deutschland bilden sich ja dann die Altkatholiken und eine ganze Reihe von Bischöfen haben ja gezögert, ob sie nicht dieser Bewegung auch beitreten sollten.
Mhm. Gab es eigentlich auch liberale Kräfte bei diesem Konzil?
Wenn man liberal so definiert, dass man sagt, ja, wir müssen vielleicht eine Chance haben, die Kirchenversammlung als eine, ja, als Generalstände der Kirche verstehen, dass wir mal alle miteinander darüber diskutieren, dann gab es natürlich liberale Kräfte, die sind etwa ein Drittel des Konzils. Und die setzen sich aber am Ende nicht durch, nicht zuletzt deshalb, weil die Geschäftsordnung, die der Papst erlässt, so einseitig ist, dass es eigentlich Initiativen von unten so gut wie gar nicht geben kann. Das heißt, es ist auch ein neuer Typ von Konzil, ein papales Konzil, ein päpstliches Konzil, während normalerweise gibt sich ein Konzil selber die Geschäftsordnung, wählt sich die Präsidenten selber, bestimmt selber, wie das Vorgehen ist. Dies alles wird auf dem Ersten Vatikanischen Konzil nicht der Fall sein.
Heute, vor genau 150 Jahren, kündigt Papst Pius IX. An, ein Konzil im Vatikan abzuhalten. 300 Jahre lang hat es vorher solche keine Kirchenversammlung mehr gegeben. Und über die Bedeutung des Ersten Vatikanischen Konzils habe ich gesprochen mit dem Münsteraner Kirchenhistoriker Professor Dr. Hubert Wolf. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Gerne.